Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon. Diesmal mit dem Thema: Was ist konservative Literatur? Existiert konservative Literatur überhaupt? Lässt sich Literatur mit politischen Begriffen fassen? Und ist es nicht eigentlich die Linke gewesen, die die Kunst politisiert hat? Darüber möchte ich heute mit meinem Kollegen Jonathan Danubio sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Ja, die Frage, was ist konservative Literatur, ist natürlich eine sehr breite. Und es besteht natürlich gleichzeitig immer die Gefahr, dass das in einer Aneinanderreihung von Namen, Listen endet und man sagt, dieser oder jener Autor ist konservativ. Das möchten wir in dieser Folge nicht machen, also möchten keine Leseliste erstellen, sondern wir möchten im Prinzip uns gegenseitig und vielleicht auch Sie, lieber Hörer, für die Problematik der Frage, was eben konservative Literatur ist, sensibilisieren und nach Möglichkeit auch ein inhaltliches Kriterium ausmachen, was hilft, diese Frage zu beantworten. Genau, vielleicht erstmal noch zu Beginn die Frage, ab wann gibt es überhaupt konservative Literatur oder ab wann kann man von konservativer Literatur sprechen?
Ja, wir hatten ja auch in unserer Folge zur Geschichte des Konservatismus schon festgehalten, dass der Konservatismus als politische Bewegung als Reaktion auf die Französische Revolution entstanden ist und dementsprechend, wir kommen jetzt im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zurück, aber es ergibt eigentlich erst Sinn, auch ab dem 19. Jahrhundert dann von einer konservativen Literatur zu sprechen, ja, weil, das kann man vielleicht vorwegnehmen schon mal sagen, weil bestimmte Ausgangsbedingungen, die durch die Französische Revolution geschaffen wurden, als Problem für den Roman ja erst auch dann entstanden sind, ja. Und insofern kann man sagen, eben ab dem 19. Jahrhundert. Und was insofern auch noch wichtig ist, dass sich seit dem 19. Jahrhundert der Roman als die klassische Literaturform durchgesetzt hat. Ja, also der Aufstieg des Romans zur dominierenden Literaturgattung gegenüber jetzt der Lyrik beispielsweise oder dem Drama hängt ja sehr eng mit dem Aufstieg des Bürgertums zusammen. Ja, also das heißt, wenn wir hier von konservativer Literatur reden heute, dann reden wir eigentlich von konservativen Romanen. Und die Frage ist, was macht einen konservativen Roman aus? Ne?
Das heißt, um das nochmal zu konkretisieren, wir sprechen hier, wenn wir Literatur, diesen Begriff benutzen, vordergründig über die Gattung des Romans. Und wichtig ist hervorzuheben, dass den Roman, natürlich wie du gerade gesagt hast, ist eben erst ab einem bestimmten historischen Punkt gibt und den Begriff des Konservatismus auch. Also ist ja logisch, dass es sich ab dem 19. Jahrhundert der Zeitraum ist, den wir hier in den Blick nehmen.
Mhm. Wobei man natürlich einstellen sagen, den Roman gibt es natürlich schon länger, aber er hat sich als durchgesetzt wirklich erst im 19. Jahrhundert. Ne?
Also. Ja, wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir oder wie grenzen wir aus unserer Sicht die Frage nach der konservativen Literatur ein. Und da ist natürlich aus meiner Sicht der gängigste Punkt, dass man natürlich erstmal dasjenige unter konservativer Literatur rechnet, was von Autoren geschrieben wird, die sich dezidiert als konservativ verstehen. Also wenn jemand sagt, ich bin konservativ und stelle mein Werk in einen konservativen Kontext, dann ist das konservative Literatur. Das ist soweit erstmal logisch. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass das als einziges Kriterium nicht ausreicht, weil, also es stimmt formal, aber es gibt natürlich auch konservative Literatur, die von Autoren verfasst wurden, die nicht konservativ sind. Also aber einfach nur zu sagen, konservative Literatur ist das, was von Konservativen geschrieben wird, reicht nicht aus.
Ja, ich glaube auch, man wird das eben zu stark dann eingrenzen. Ja, viele Romane, die für Konservative besondere Bedeutung haben oder so, könnte man damit gar nicht fassen, weil sie ja von Autoren verfasst wurden, die sich gar nicht als konservativ gesehen haben.
Und das ist natürlich auch ein Bestreben, das der Konservative in sich hat oder wogegen sich der Konservative richten würde, zu sagen, man kann Literatur nur politisch bestimmen. Das ist ja im Prinzip auch der Anspruch, dass gute Literatur nicht automatisch politisch sein muss oder soll.
Ja, ein anderes Kriterium, das wir beim Nachdenken gefunden haben, ist natürlich, dass man sagen kann, ja, konservative Literatur sind Bücher, in denen konservative Werte verherrlicht werden. Also sei es jetzt Ehre oder Familie oder Mut oder Opferbereitschaft oder so. Und die Problematik da ist natürlich, dass man dann als Konservative bestimmte Werte für sich monopolisiert und so tut, als ob das bei der Gegenseite, also etwa bei linker Literatur oder so, nicht vorhanden ist. Und das kann man nicht machen, ja. Also natürlich ist auch ein Linker kann Ehre und Mut und Opferbereitschaft und all das beweisen. Und auch in der linken Literatur finden sich solche Motive. Und deswegen reicht das nicht, konservative Literatur so zu bestimmen, würde ich sagen.
Ja, die Frage, also es gibt ja auch Autoren, die das versuchen so zu bestimmen, die im Prinzip mit diesem Katalog, wie du das gerade angedeutet hast, Ehre, Mut, durch den Literaturkanon gehen, den daneben legen und gucken, okay, wenn das deckungsgleich ist, ist das konservative Literatur. Aber ist das vielleicht nicht auch der Versuch, einen konservativen Typus in der Literatur auszumachen?
Ja, aber wie gesagt, sicherlich ist das der Versuch, aber die Gefahr ist dann eben immer so zu tun, als ob man alleine diese Charaktereigenschaften, die es ja letztlich sind, gepachtet hätte, ja. Und ich meine, natürlich kann man sagen, man sucht einen konservativen Typus, ja, aber man sollte sich nicht allzu sehr schmeicheln und so tun, als ob man allein jetzt in der Lage wäre, diese Werte zu verkörpern, ja. Es ist ja mal ein Linker, der sagt, naja gut, Ehre, Mut, Opferbereitschaft für die höhere Sache oder so, das vertrete ich auch alles, der könnte natürlich den ganzen Literaturkanon genauso danach durchgehen und in der antiken Literatur etwa Beispiele vorbildlicher Haltung finden, von der er sagt, ja, damit kann ich auch was anfangen. Mhm. Ja, also man ist da schnell bei der Gefahr so willkürlicher Bestimmungen.
Ja, und genau das wollen wir eben nicht. Natürlich eine andere Möglichkeit wäre noch, sich den Kanon anzuschauen, im Prinzip den abendländischen Literaturkanon, sag ich mal, und all das, was da drin ist, weil es sich irgendwie aus welchen Gründen auch immer bewährt hat oder in diesen Kanon reingekommen ist, vertritt überzeitliche Werte und ist deswegen auch konservative Literatur. Ja, warum haben wir nochmal gesagt, dass das auch kein einziges Kriterium sein kann?
Also der Kanon ist natürlich irgendwie für Konservative immer von Bedeutung. Was es halt schwierig macht, es ist kein konservativer Kanon, sondern der Kanon ist heterogen. Da sind die verschiedensten klassischen Werke drin, die sich inhaltlich auch widersprechen. Ich sag mal, Aufklärer wie Lessing oder Voltaire oder so gehören natürlich auch irgendwie, sie gehören natürlich auch zum Literaturkanon dazu. Und so wie beispielsweise Karl Marx natürlich zum Kanon abendländischer Geistesgeschichte gehört, das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Insofern ist es halt schwierig, sozusagen, man versucht die inhaltliche Frage zu vermeiden, indem man sagt, ja, konservativ ist all das, was formal zum Kanon gehört. Und man muss auch sehen, dass also der Kanon soll, so wie ich ihn verstanden habe, der Menschwerdung durch Bildung dienen. Also dieses klassische humanistische Verständnis, ja, man liest die Alten, formt seinen Charakter daran. Und das ist der eigentliche Ziel dieses bürgerlichen Kanons. Und der zielt ja nicht darauf ab, jetzt konservative Bürger zu erzeugen oder zu schaffen. Mhm. Ja. Also das ist ein bisschen schwierig, sich dann allein auf den so wichtig der Kanon natürlich für Konservative ist, eben als Orientierungspunkt auch, kann er nicht die Frage beantworten, was ist konservative Literatur.
Mhm. Aber das zeigt ja auch nochmal, dass der Konservatismus als politische Strömung ja im Prinzip auch nicht die ganze Gesellschaft, die ganze Bildungsgeschichte abdeckt, sondern dass es im Prinzip auch einen politischen, wenn man es mal hart ausgedrückt, einen politischen Anspruch gibt an die Literatur oder eine gewisse Funktion, die erfüllen soll. Weil der Punkt ist ja, dass der Konservative ja immer für sich beansprucht, für überzeitliche Werte zu stehen, die letztlich überpolitisch sind. Das vielleicht noch als Ergänzung. Ansonsten gäbe es natürlich noch eine weitere Möglichkeit zu sagen, was ist konservativ, nämlich das, was in einer gewissen Formtradition steht. Also was gewisse Aspekte struktureller Natur oder bei der Lyrik natürlich ganz klar eine Formfrage ist. Literatur, die diesen Kriterien entspricht, ist automatisch konservativ, weil es sich in eine Traditionslinie stellt. Aber auch da ist natürlich der Punkt, dass das auch nicht ausreicht, wenn wir an konservative Formzerstörer denken, wie, also vor allem in der Lyrik natürlich, keine Ahnung, Ezra Pound, George oder Hoffmannsthal auch. Da wurde ja ganz bewusst versucht, die Form aufzusprengen, um einen neuen Raum zu öffnen, in dem man was Neues initiieren kann. Unter konservativen Vorzeichen vielleicht, wenn man so sagen kann.
Ja, das ist ja dieser ganze Komplex, der in diesem widersprüchlichen Wort auch, sagen wir, konservative Revolution zum Ausdruck ist. Gar nicht politisch gemeint, sondern im künstlerischen Bereich, dass eben viele künstlerische Revolutionäre konservativ waren, ja, eben als Formzerstörer eben. Ja, also insofern ist das schwierig. Und es ist natürlich auch ein sehr, ich sag mal, künstlerisches Argument. Ich weiß nicht, inwiefern das heute noch verbreitet ist, dass jemand dann sagt, ja, konservativ ist das, was in einer bestimmten Formtradition steht, weil heutzutage gibt es diese Formtradition einfach gar nicht mehr. Ja, also die moderne Literatur zeichnet sich ja eher dadurch aus, dass man alle Formen in einem postmodernen Stilmischmasch durcheinander werfen kann. Mhm. Und da fällt es natürlich dann schwer, einen modernen Roman einzuordnen. Da müsste man sich konsequenterweise dann der Meinung enthalten, weil man sagt, ja gut, diese Form können wir nichts zu sagen, gibt es so nicht. Ja.
Ja, und eben genau, weil es konservative Autoren gibt, die bewiesen haben, dass sie mit Hilfe dieser Formzertrümmerung oder der Etablierung einer neuen Form auch konservative Werte im weitesten Sinne ins Werk gesetzt haben. Also das ist auch einfach faktisch widerlegt, sozusagen, dieser Punkt.
Ja.
Gut, also jetzt haben wir im Prinzip schon genau genommen 4 Punkte genannt, wie wir konservative Literatur nicht bestimmen können. Und jetzt,
oder zumindest nicht ausschließlich bestimmen können.
Genau, also das 4 Punkte, die nicht ausreichen, die man reflexartig vielleicht heranziehen würde, um zu definieren, was es ist. Genau, dann können wir jetzt im Prinzip festhalten, dass das nicht ausreicht. Also jetzt ist natürlich dann die ganz große Frage, was ist konservative Literatur oder wie können wir uns dem annehmen?
Und da sollten wir auch ein bisschen konkreter werden.
Ja, bitte.
Ja, also wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, man kann nicht sagen, konservativ ist die Literatur, die von Leuten geschrieben wurde, die sich als politisch konservativ gesehen. Also natürlich stimmt das in einem formalen Sinne schon, aber es reicht nicht aus als Kriterium, weil es natürlich eben viele Autoren gibt, wie wir schon gesagt hatten, die Werke schreiben, die man als konservativ bezeichnen kann, ohne dass sie selber jetzt konservativ sind. Also nehmen wir jetzt als Beispiel für politische konservative Autoren, ist als Beispiel Ernst von Salomon
etwa. Der Jubiläum feiert, vor wenigen Tagen gefeiert hat, gestern, glaube ich.
Ja, also Ernst von Salomon, klassisch zum innerhalb der konservativen Revolution zum nationalistischen Flügel gehörend, hat Literatur aus diesem Umfeld geschrieben, hat sich dazu gerechnet, gut, später dann distanziert, aber also das ist eine bestimmte Tradition, in die man sich eben einreiht und auch in dieser Tradition möchte man auch wahrgenommen werden. Ja, ein anderes moderneres Beispiel ist Jean Raspail.
Der ist ja auch kürzlich gestorben. Wir können vielleicht bei Salomon noch mal kurz konkreter werden. Also natürlich ist sein berühmtes Werk Der Fragebogen, ist natürlich ein politisches konservatives Werk und da besteht überhaupt gar kein Zweifel, dass das ausreicht, um zu sagen, okay, Der Fragebogen ist konservative Literatur, weil er von einem konservativen, weil das Buch von einem Konservativen verfasst wurde, der es auch so verstanden wissen wollte. Und dementsprechend transportiert es auch ein konservatives Verständnis, genau. Geschichtsverständnis, ja, der Zeit.
Genau. Oder sein erster Roman, Die Geächteten, wo er von seiner Freikorpszeit am Baltikum berichtet. Und das soll sich natürlich auch in eine bestimmte nationalistisch-heldische Tradition stellen. Ja, und ist letztlich mit diesem Zweck auch geschrieben worden.
Ja.
Ja, es ist gut, das da nochmal zu konkretisieren. Ja, ich hatte jetzt Jean Raspail genannt, er ist ja kürzlich gestorben, glaube ich, ist bekannt geworden durch das Heerlager der Heiligen. Ich glaube, es ist in den 70ern geschrieben und darin beschreibt er ja, wie ein Schiff sich aus Schiff von lauter zerlumpten Menschen aus der dritten Welt, hier glaube ich Indien, auf dem Weg nach Frankreich macht und wie dann die Medien, die Kirchen und so weiter darauf reagieren und letztlich vollkommen kapitulieren, das alle gutheißen und dann hört das Frankreich, wie er es kannte, auf zu existieren und es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die doch Widerstand gegen, ich glaube, die Überfremdung, so kann man es sagen, leisten. So. Und das ist, würde ich sagen, ja, eindeutig ideologische Tendenzliteratur, könnte man vielleicht sagen. Ja, also Raspail als Monarchist auch noch im 21. Jahrhundert steht in einer bestimmten konservativen Tradition, hat mit einem konservativen Anliegen dieses Buch geschrieben und will auch genau so ja wahrgenommen werden.
Ja, also das sagt natürlich jetzt erstmal gar nichts über die Qualität aus, aber wie du schon sagst, es wurde ja auch nicht zu Unrecht dann im Zuge von 2015, als das Buch dann neu aufgelegt wurde, ja, irgendwie als konservativer oder rechter Roman zur zur Zeit der Stunde und so gelesen. Das ist ja schon
genau,
klar.
Also es hat visionärer Kraft.
Also es hat eine ganz klare politische Funktion. Und da können wir sagen, sicherlich, das ist konservative Literatur.
Aber es reicht nämlich nicht aus, ne?
Ja, und jetzt kommt ja die interessante Frage sozusagen, wenn das allein nicht ausreicht, beziehungsweise auch es Werke gibt, die man als konservativ bezeichnen würde, aber nicht von Konservativen geschrieben sind, was ist dafür entscheidend? Warum haben wir trotzdem den Eindruck, dass sie konservativ sind oder warum sind sie es?
Ja, und ich, mit der Frage haben wir beide uns im Vorfeld ja auch sehr schwer getan. Ja, also man ist die eigene Lese, das eigene Lesepensum-Durchgang überlegt, warum finde ich das gut, ist das konservativ, finde ich es aus anderen Gründen gut und so weiter. Und es gibt ja natürlich keine vorgefertigte Antwort, sondern was wir hier versuchen, ist sozusagen Schneisen in ein Dickicht zu schlagen. Also
genau, das
wir
vielleicht
versuchen, Ansatzpunkte zu geben. Es ist keine druckreife Lösung der Frage, was ist inhaltlich konservativ. Aber ich würde sagen,
vielleicht noch ganz kurz, ja. Das ist natürlich, was ja uns aufgefallen ist und warum wir auch gedacht haben, dass es vielleicht eine sinnvolle Podcast-Folge sein könnte, weil wir, wenn wir uns austauschen, was liest du, was hast du gelesen, was ist gut, dass natürlich immer die Frage ist, ja, warum ist das eigentlich gut und ist das konservativ oder nicht? Und dass wir dann relativ schnell festgestellt haben, dass das schwer zu bestimmen ist. Aber es doch irgendwas gibt in dem Werk, was es eben konservativ macht.
Ja, ich meine, auch für mich als Sammlungsleiter ist die Frage natürlich akut. Ja, was schaffe ich denn für Literatur an? Ein einfaches Kriterium ist natürlich, ja, ist ein politischer Kontext, kennt man aus dem konservativen Lager oder so. Aber schwieriger ist dann schon, wenn mich jemand fragt, ja, warum schaffst du denn diesen Roman an, auch wenn der Autor gar nicht konservativ, manchmal auch marxistisch ist oder so. Da muss ich ja auch eine Rechtfertigung sozusagen finden. Ja, aber es gibt ja diese Anknüpfungspunkte. Ja. Und da sind wir dann auf der inhaltlichen Ebene zu der Antwort, zu der wir gekommen sind, ist, Autoren, die an konservative Themen, Topoi, anknüpfen, sind konservativ. Ich glaube, das hatten wir ja. als Ausgangs.
Ob bewusst oder nicht. Also es muss jetzt im Prinzip nicht ein Essay von dem Autor gehen, wo er sich zum Konservatismus bekennt, aber er muss in seinem Werk an konservative Topoi anknüpfen. Das ist im Prinzip das Entscheidende. Und das stellt natürlich auch immer wieder die Frage, was ist Konservatismus, die wir auch schon in anderen Folgen diskutiert haben, die wir auch weiter diskutiert werden, weil man die ja eben nicht so leicht beantworten kann. Also auch die Frage nach konservativer Literatur fordert immer wieder herauszufragen, was ist eigentlich konservativ im Wandel der Zeit.
Klar, das ist die Voraussetzung. Ja. Und wir hatten als Kriterium für uns gefunden, also wenn wir fragen, was für Themen sind das denn, dass es immer wieder, wie wir ja auch in der Folge zu Enzensberger schon hatten, es sich immer wieder ums Menschenbild dreht. Ja? Also das Menschenbild des Konservativen ist ja, dass der Mensch transzendenzbedürftig ist. Ja? Das heißt, er existiert und das reicht nicht aus, ja? Sondern es muss irgendwie eine höhere metaphysische Ebene geben, an die er anknüpfen kann, ja, mit der er in Wechselwirkung steht. Und
also der Mensch ist ein transzendenzbedürftiges Wesen. Das ist eine konservative Aussage, die erstmal einfach klingt, aber schon maßgeblich ist. Und vielleicht auch als kleine Fußnote, das ist natürlich auch, wenn wir uns umschauen und fragen, was ist in der Republik gegenwärtig Konservatismus oder was wird darunter verstanden, ist natürlich dieser Aspekt rückt natürlich in den Hintergrund, weil man den Eindruck bekommen könnte, dass sich die Frage des nach Konservatismus auf einmal nur auf tagespolitische Fragen bezieht. Das ist ja so ein bisschen, was sich in den Vordergrund drängt.
Ja, das ist so eine Einengung des Konservatismus letztlich, ja, dass man vergisst, es geht ja auch um andere Werte, die nicht an eine bestimmte Zeit gebunden sind oder nicht an die konkrete Zeit gebunden sind. Ich hatte es ja ganz am Anfang auch schon erwähnt, dass man eigentlich erst ab der Französischen Revolution, also seit dem 19. Jahrhundert vor allem, dann von konservativer Literatur sprechen kann. Jetzt wird das auch noch mal deutlicher, weil wenn wir das als Kriterium nehmen, ja, dass der Mensch transzendenzbedürftig ist und dass die Transzendenz seit dem 19. Jahrhundert, also seit der Moderne, gefährdet ist durch verschiedene Strömungen, mit der Physik letztlich ganz ins Hintertreffen geraten
ist. Ja, natürlich unterlaufen wurde von Technik, von Aufklärung und so weiter, klar.
Genau, und dass dadurch eine spezifische Ausgangssituation entstanden ist, vor die Menschen des 17. Jahrhunderts noch nicht gestellt waren. Ja, sondern das ist die spezifisch moderne Ausgangsbedingung, mit der sich jeder Konservative auseinanderzusetzen. Man kann nicht einfach so tun, als ob es französische Revolution, Aufklärung, Industrialisierung, Vermassung nicht gegeben hat. So. Und das sind eben spezifisch moderne Ausgangsbedingungen, auf die dann auch die Literatur versuchen muss, eine Antwort zu finden.
Ja. Und da liegt ja letztlich der Reiz auch in der Literatur, dass man da auf einmal einen Blick für den Menschen bekommt, den man vielleicht sonst nicht hat oder der einem den Menschen von einer Seite zeigt, die einem vielleicht verborgen bleibt oder die dieses Werk dann offenlegt.
Genau, ja. Also wir haben als Arbeitsdefinition hatten wir ja festgehalten, ja, konservative Literatur ist die, die den Menschen als transzendentes Wesen auffasst, also in der Literatur so darstellt, und das Fehlen der Transzendenz als Verlust wertet.
So. Das ja, vielleicht als Verlust wertet oder, das würde ich vielleicht gar nicht mal so hart sagen, als Verlust wertet, aber zumindest diesen Verlust vermisst, also
ausmisst.
Im Sinne, ja, ausmisst, genau. Ja. Der den Verlust deutlich macht und aufzeigt und sagt, der Mensch funktioniert nicht nur aus seiner Rationalität heraus.
Ja. Das heißt, ein Roman, der überhaupt nicht thematisiert, dass der Mensch irgendwie nach höherem strebt, der auch kein Bewusstsein dafür hat, dass der Mensch das irgendwie braucht, ist keine konservative Literatur. Wenn er jetzt nicht eben aus so einem klaren politisch-konservativen Kontext stammt.
Ja. Gut, das ist natürlich auch immer die Frage nach der Ebene. Also wenn wir jetzt ein Krimi ist eine andere Gattung, aber natürlich können diese Themen in einem Krimi nicht so gut verhandelt werden oder wie in einem Roman, obwohl vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht kann diese Transzendenzbedürftigkeit des Menschen auch in allen Situationen verhandelt werden. Aber wenn wir mal nochmal das Beispiel von Raspei aufgreifen, da sind ja andere Themen entscheidend als dieses. So.
Ja. Ja, aber da sagen wir eben, es ist konservativ, weil er eben klar aus einem politisch-konservativen Lager stammt. Ja, und das ist jetzt sozusagen der interessante Punkt, an dem wir sind, dass Autoren, die nicht konservativ sind, ja, die aber den Menschen als transzendenzbedürftig darstellen, ja, dass wir da sagen können, unabhängig davon, wie sie sich selbst gesehen haben, sind es konservative Romane.
So. Ja, ob sie sich jetzt als progressiv verstehen oder nicht, oder als sozialistisch oder nicht.
Genau, und jetzt ist natürlich die interessante Frage Beispiele. Ne? Ja. Damit der Mensch will ja immer Beispiele haben.
Ja, wir auch. Das ist jetzt, wir haben es natürlich jetzt sehr theoretisch umrissen, aber müssen es natürlich jetzt benennen.
Genau, und da bietet sich an. Ja, jetzt, natürlich ist das eine gewisse Vorliebe, die man hat oder so, ja, aber einer meiner Lieblingsautoren ist ja Samuel Beckett, bekannt eben für Warten auf Godot, absurdes Theater und so weiter. Und was Beckett so interessant, auch für Konservative interessant macht, ist, dass seine Ausgangsposition ist immer das Scheitern der menschlichen Vernunft. Also seine Romane als Beispiel eben Molloy, Malone stirbt unter Namenlose, ist so eine Trilogie, da geht es immer um einen Protagonisten, der versucht mittels seiner Ratio die Welt zu verstehen, der alle möglichen Gedankenkonstrukte anstellt, um seine Lage zu verstehen und am Ende immer wieder scheitert. Ja? Mhm. Und nehmen wir das Warten auf Godot, dieses bekannte Stück. Ja, es wird nie klar, was ist Godot. Man sagt ja, was machen wir denn hier? Ja, wir warten. Worauf warten wir? Ach, auf Godot. Ach ja, stimmt, wir warten auf Godot und so. Und Godot wurde oftmals als Bestimmung der Ausgangslage des modernen Menschen gedeutet, ja, dass der moderne Mensch hat das Bedürfnis nach was Höherem, er wartet auf etwas, kann aber gar nicht umreißen, worauf er wartet, sondern er weiß nur, dass er wartet. So. Und das ist, da wird ja eindeutig sozusagen die Transzendenzbedürftigkeit des Menschen dargestellt. Nun war Beckett alles andere als ein politisch-konservativer Autor, er war eigentlich der apolitische Autor schlechthin. Mhm. Ich glaube, es war mal, Bertolt Brecht wollte mal ein Stück von ihm aufführen. Und als er das gehört hat, ist er ganz entsetzt gewesen. Er hat gesagt, nein, Brecht darf meine Stücke nicht aufführen, weil er sich vor jeder politischen Vereinnahmung gescheut hat. Ja.
Ich dachte vor Brecht da, was ihn.
Ja, das sicherlich auch. Ja. Aber das ist jetzt so ein Beispiel dafür, wie ein Autor für Konservative interessant sein kann.
Ohne es selbst zu sein, ja.
Ohne es selbst zu sein, ja.
Willst du noch dein Lieblingsbeispiel, was du mir schon oft genannt hast, mit Hilfe von Davila nennen? Nämlich Malraux?
Ja, das kann ich natürlich auch gerne machen.
Gerne,
ja. André Malraux, ja, also Malraux, seinerzeit Marxist und später dann aber, ich glaube, Kulturminister unter de Gaulle, hat dann so eine veritable Wandlung durchgemacht, ja, aber seine großen Romane hat er dann in den 20ern und 30ern geschrieben und Der reaktionäre Philosoph Nicolas Gomez Davila hat einmal sehr schön gesagt, der die ganze französische moderne Literatur gelesen hat, hat gesagt, dass er verglichen mit den ganzen Konservativen wie Montholon oder Drieux La Rochelle oder Bernard Nosse oder wie sie alle heißen, trotzdem den Marxisten André Malraux an die erste Stelle stellt. Ja? Was interessant ist, warum? Weil Malraux war Marxist, aber es war keine, wie soll ich, er war jetzt nicht auf der Kaderschule irgendwie, dass man gesagt hat, ja, der hat jetzt ideologische Literatur verfasst, sondern Malraux hat auch erkannt, dass der moderne Mensch transzendenzbedürftig ist und versucht, den Verlust irgendwie zu kompensieren. Ja? Und Malraux hat dann den Klassenkampf, den marxistischen Klassenkampf, als mögliche Antwort auf den Verlust der Transzendenz gedeutet. Also man könnte sagen, Klassenkampf als inneres Erlebnis in Anlehnung an Ernst Jünger. Mhm. Ja? Und er beschreibt ja eben diese ganz existenzielle Verlorenheit des modernen Menschen, der aber eben sehnsüchtig nach etwas Höherem strebt. So. Und so könnte man eben paradoxerweise sagen, dass André Malraux als Marxist konservative Literatur verfasst hat, weil er ein Thema anspricht und auch darstellt, das so im marxistischen Literatur untypisch eigentlich ist. Hm.
Aber wir dürfen uns natürlich, wir müssen uns davor natürlich hüten, zu sagen, im Prinzip es reicht schon oder man ist automatisch ein Konservativer, wenn man diesen Transzendenzverlust erkennt. Weil es gibt natürlich auch linke Autoren, kommunistische Autoren, die diesen Transzendenzverlust erkennen, befürworten oder sogar beschleunigen wollen und das sozusagen als Chance nutzen für kommunistische Ideologie, um das mal ganz einfach zu sagen. Also es reicht nicht aus, zu behaupten, der Autor erkennt diesen Punkt im Menschen und ist deshalb konservativ.
Ja, das ist die Gefahr. Ja, es muss. Na klar, man kann auch den Wegfall von transzendenten Bindungen und so weiter als große Chance sehen. Ja, als eigentlich als Voraussetzung dafür, dass die Zukunft jetzt erst richtig gut gestaltet wird.
Für Moderne, für Fortschritt und so weiter.
Ja, und das ist auch wieder das Untypische bei Malraux. So versteht er das eigentlich nicht. Ja, sondern es geht jetzt nicht um eine große Zukunftsvision, ja, sondern es geht wirklich um das Ausfüllen einer Leerstelle. So. Mhm. Ja. Und
ja, willst du noch weitere Beispiele nennen oder sollen wir uns vielleicht mal...
Hast du ein Beispiel?
Ja, die Frage ist, du hast jetzt gerade, okay, Beckett genannt, Malraux, zwei Namen.
Die habe ich natürlich extra genommen, weil der eine apolitisch und der andere marxistisch ist. So,
also ich denke, damit haben wir gezeigt, dass es Autoren gibt, Wiesen. Ja, so, Punkt. Jetzt gibt es natürlich auch noch Autoren, die sich irgendwie zwischen diesen beiden Feldern bewegen. Also wenn wir zum Beispiel an Ernst Jünger denken, der auch Schriftsteller ist, auch Philosoph und so weiter, dass man natürlich da sagt, ja, klar ist seine Literatur irgendwo konservativ, einfach auch, weil er aus dem Kontext kommt und sich auch, ja, und da auch ganz selbstbewusst verortet hat eine Zeit lang. Deswegen greift da im Prinzip dieses erste Kriterium. Es ist konservative Literatur von einem konservativen Autor. Aber auch da müssen wir sagen, dass er bei ihm schon noch eine andere Komponente hinzukommt, die in seinen, ja, nicht nur in seinen Tagebüchern, im Prinzip in all seinen Schriften immer durchblitzt oder ja, dahinter liegt sozusagen, nämlich, dass es eine unumstößliche, natürliche Ordnung gibt, von der sich der Mensch nicht lösen kann und die sich in verschiedenen Dingen äußert. Um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, was vielleicht zwischen diesen beiden Polen sich befindet.
Ja, und dein Lieblingsautor?
Ja, mein Lieblingsautor ist es nicht, aber auch Michel Houellebecq. Da könnte man natürlich auch sagen, okay, Houellebecq ist ein konservativer Autor, weil man das auch aus seinen Essays, seinen Interviews und so weiter rauslesen kann. Aber
mittlerweile, wo er sich früher ja mal als Linken gesehen hat.
Auch. Ja, das. Ja. Genau, aber das, was sicherlich auch in der Vulgarität seiner Werke begründet liegt, dass man gesagt hat, okay, wer so schreibt, das kann im Prinzip nur ein Linker sein. Mhm. Aber der Punkt bei ihm ist ja, gut, mittlerweile bekennt er sich ja in seinen Essays zu De Maistre und Katholizismus und so weiter und so fort. Aber ich denke, auch da ist der entscheidende Punkt, dass er den Menschen immer so umkreist und darstellt, dass dieses Fortschrittsversprechen nicht ausreicht, um den Menschen glücklich zu machen und die Moderne ohne Transzendenzen Irrweg ist und vor allem der Transhumanismus ein ganz großer Irrweg ist. Das sind ja auch so Aspekte, die in seinem Werk immer wieder vorkommen und es auch so lesenswert machen. Und ja, weil er gleichzeitig den modernen Menschen, wenn man so will, so authentisch irgendwie an einen nah heranführt und gleichzeitig aber dieses große Verlustfeld aufzeigt, ja, würde ich sagen, kommt man gar nicht drum herum, das als konservative Literatur oder dazu rechnen zu müssen.
Hm. Wobei, das ist natürlich interessant, dass viele Konservative ihre Vorbehalte, so, wie ich das so mitkriege, ne, so zwischen Tür und Angel, sag ich mal, ihre Vorbehalte gegen Welbeck haben, weil man sagt, er ist so vulgär. Ne? Und das finde ich ja ganz interessant. Auch das ist kein Kriterium letztlich zu sagen. Ja? Wenn jemand, ich sag mal, gepflegte bürgerliche Prosa wie Thomas Mann schreibt, ist er automatisch konservativ. Und wenn er Schimpfwörter benutzt oder so, dann ist er nicht konservativ. Und das ist das Interessante auch bei Welbeck, dass er den Menschen in seiner ganzen modernen Schiebigkeit und seiner Hoffnungslosigkeit porträtiert. Und da kann man halt nicht gepflegt drüber schreiben, würde ich vielleicht mal sagen. Ja. Also auch das ist kein, auch lässt ja ein Stilkriterium wieder, auch das nicht ausreichend.
Ja, das sicherlich. Aber es ist auch gleichzeitig verständlich, dass es Konservative abschreckt. Ja. Teilweise. Ja. Die Jüngeren wahrscheinlich weniger als die alte Generation, aber ja, das ist ja ganz logisch. Ja, noch andere Beispiele nennen für konservative Literatur?
Zwischen den Stühlen.
Zwischen den Stühlen?
Ja, dann muss ja jetzt mein Liebling, okay, ja. Welbeck ist nicht dein Liebling, aber ja, mein Liebling Dostojewski muss da natürlich auch ran. Natürlich ist Dostojewski in seiner Zeit, bekennt sich klar zur slavophilen Bewegung, die damals eben im 19. Jahrhundert in Russland gegen die Westler, gegen die Aufklärung, gegen Materialismus, Atheismus, Fortschritt und so weiter gerichtet war. Also er bekennt sich zu dieser Strömung, ja, und auch seine Literatur möchte natürlich auch politisch, ein politisches Statement sein. Ja, das kann man nicht abstreiten, aber nichtsdestotrotz berührt Dostojewski natürlich die menschlichen Themen schlechthin. Also es geht alles um den Menschen ohne Glauben und die Erlösung im Glauben. Und das Interessante bei ihm ist, dass er mal gesagt hat, je stärker ich die Gegenposition mache, also in dem Fall den Atheismus und den Sozialisten und so weiter, desto mehr stärkt das meinen eigenen Glauben. Ja, weil er auch selber immer wieder ein skeptischer Gläubiger war. Und er meinte, deswegen wird man in keinem Werk der europäischen Literatur wird man eine so mächtige Verteidigung des Atheismus finden wie in seinen eigenen Schriften. Ja, und er hat die Gegenseite immer ernst genommen, mit all ihren menschlichen Stärken und Schwächen porträtiert. Und aber dann immer das Scheitern aufgezeigt. Ja. Und immer ist bei ihm am Ende die Erlösung im orthodoxen, einfachen Christentum. Ja. Also auch hier steht zwischen den Stühlen. Ja.
Ja. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, warum wir Dostojewski nach 200 Jahren immer noch lesen. Weil?
Ja. Ja, also Prognose jetzt eigentlich. Ja.
Ja,
oder, ja, also ich meine, Es klingt jetzt vielleicht ist das zu überspitzt oder auch zu hart gesagt, aber ich glaube, dass so rein politisch konservative Literatur, sofern sie nicht gut geschrieben ist,
mit der Zeit. Wollen wir das mit Beispielen untermauern? Besser nicht. Aber das gibt es
besser natürlich. Besser nicht, dann gibt es ja nur Beschwerden, warum, das ist mein Lieblingsautor oder so. Oder weißt du was, ich setze mich ins Fettnäpfchen. Jean Raspails Buch ist einfach schlecht geschrieben. Es ist einfach schlechte Literatur. Es ist meiner Meinung nach schlecht geschrieben.
Wir reden über das Herlager, ja?
Wir reden über das Herlager. So, es ist schlecht geschrieben, weil jede Person ist letztlich ideologisch durchsichtig. Es gibt keine menschlichen Konflikte und so weiter. Und ich glaube, dass dieses Buch in 200 Jahren nicht mehr gelesen wird. Weil der zeitliche Kontext, weshalb er heute als Visionär geht, vielleicht in 200 Jahren nicht mehr aktuell ist. Und weil der Stil alleine darüber nicht hinwegtäuschen kann.
Wir gehen jetzt mal galant darüber hinweg, über die Frage, ob in 200 Jahren überhaupt noch irgendjemand liest. Das aber stimmt. Vorausgesetzt, das ist so. Ja,
ja, dann. Und ich glaube, dass die Werke, die bleiben, sind die an genau diese transzendente Dimension des Menschen rütteln. Ja, und ich glaube auch, dass der Grund, warum wir heute antike Tragödien oder Shakespeare und so weiter noch lesen, warum sie auch zum Kanon gezählt werden, ist, dass sie allgemeingültige menschliche Themen ansprechen, die unabhängig von einer konkreten Zeit sind. Und deswegen lesen wir auch Dostojewski heute noch, weil die Ausgangssituation des modernen Menschen, die er beschreibt, hat sich nicht geändert. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, dass eben deshalb auch jünger noch gelesen wird immer. Ja, weil Jünger natürlich auch genau daran rührt. Und
das ist ja auch eben das, was ich versucht habe anzudeuten, dass Jünger in seinen Schriften immer noch über diese konkrete Situation hinausgeht und ja, auf eine gewisse, wie gesagt, Grundordnung verweist, die durchschimmert, ja.
Ja, also das scheint mir, wenn man jetzt absieht vom Stil, ob es gut oder schlecht geschrieben ist, das entscheidende Kriterium dafür zu sein, ob Werke vielleicht auch in der Zukunft noch gelesen werden.
Ja, ist natürlich eine Frage, die wir jetzt nicht diskutieren können, weil es auch subjektiv ist. Aber natürlich muss auch ein Werk gut geschrieben sein. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja.
Aber das natürlich, die Personen müssen, wie du sagst, fassbar sein, authentisch sein. Ja, aber ich denke, wir haben zumindest mit diesem zweiten Punkt, der sehr abstrakt ist, den wir jetzt versucht haben, an zumindest kleinen Beispielen zu veranschaulichen, zumindest, glaube ich, der Frage näher gekommen sind, was macht Literatur konservativ oder was ist ein konservatives literarisches Element sozusagen?
Ja, wir hatten ja auch vorhin eigentlich von Topoi gesprochen, also im Plural. Natürlich könnte man jetzt auch noch andere Themen aufmachen oder so, aber ich glaube auch als erster Zugangspunkt ist so das Menschenbild, das in dem Roman ausgedrückt wird, ist immer schon ganz, ganz guter Hinweis.
Ja, also wenn klar ist, dass der Mensch sich nicht allein durch Rationalität selbst erlösen kann, dann ist es schon ein gutes Indiz dafür, dass wir da ein anderes Feld berühren. Also was bleibt, ist natürlich die Bestimmung, die wir am Anfang gemacht haben, dass es äußerliche Kriterien gibt für konservative Literatur, aber dass das Entscheidende, was auch Literatur und Werke über die Zeit überdauern lässt, eigentlich ein anderes ist. Nämlich nicht ein äußeres, sondern ein inneres, was in dem Werk liegt, was das Wesen des Menschen berührt, was überzeitlich ist, im besten Fall sogar noch Zeitloses in sich aufnimmt.
Das war ein schönes Schlusswort.
In diesem Sinne, vielen Dank. Das war die 5. Folge von Kat Echon. Was ist konservative Literatur?
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.